Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand. Blaise Pascal. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, / macht fertig, / Erzieherin. Musst du kurz überlegen, ob es von oder zum oder wie man heißt. Ey, manchmal ist es total drin und manchmal denke ich kurz drüber nach und schon merke ich, oh Gott, nicht drüber nachdenken, einfach machen. es ist Donnerstag bei mir gerade, der 15. Ich sitze auf meinem Bett, habe nur einen Schlubber und BH an, um ehrlich zu sein, meine Haare hochgebunden, denn ich habe gerade für OF ein paar weitere Bilder für den Tag und für morgen schon gemacht, weil morgen, also Freitag, fahre ich zu meinem Vater nach, ich sag mal grob Berlin, nach Berlin. Und ja, deswegen heute schon aufnehmen. Boah, ich habe so viel zu tun, auch von der Arbeit her, Fetisch-Sachen her. Fetisch, BDSM-Sachen, meine BDSM-Sachen, dass ich gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Und ich merke gerade, ich muss pullern. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber eigentlich beruhigt sich das immer, wenn ich sitze. Ja, so, dass ich eigentlich über und über in Aufgaben gerade versinke. Es ist also wirklich, dass ich überhaupt noch Zeit finde, mein Buch zu lesen, wundert mich sowieso. Also ich bin wirklich da am Hin- und Herrennen gefühlt, sodass ich alles erledige, dass ich nichts vergesse. Ich muss, also heute alleine muss ich Sachen packen. Fetisch-Sachen raussuchen, also für Fotos und Videos. Ich mache natürlich gleich Fotos und Videos, ne? Wer wäre ich, wenn nicht? Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Fängt nämlich schon an, dass ich alles vergesse. Ich sage jetzt mal nur Fetisch-Sachen, weil Arbeitssachen geht euch ja nichts an, aber die Liste ist auf jeden Fall länger. Dann jetzt den Podcast machen, den Podcast natürlich hochladen, damit mir nicht wieder das gleiche Dilemma passiert wie letztens. Dann muss ich noch, ja, OF-Bilder habe ich Gott sei Dank schon gemacht. Dann kommt nachher noch Wasser. Dann, also das muss ich auch noch klären, dann muss ich auf meiner Website noch was ändern, weil die Tombola jetzt vorbei ist, beziehungsweise heute, also ist ja Donnerstag, heute ausgelost wurde. Ich hoffe, meine Freundin hat alles richtig gemacht. Ne? Ich sehe mich schon hinter irgendwelchen Sachen hinterherrennen oder Fragen oder ähnliches. Es sind auch wieder mal Leute dabei, die es nicht finden, wo ihre Nummer ist, also die ganze Zeit schon Zeit gehabt hätten, mal nachzufragen, mal den Artikel, den man ja gekauft hat, sozusagen mal richtig durchzulesen, was da steht mit Ablauf, ne? Aber es wieder Leute gibt, die und auch nicht auf der Website schreiben, wie ich es gesagt habe, sondern einfach so schreiben. Ja, also irgendwie kann ich auch nicht jedem helfen dann, ne? Also muss man auch so sehen. Genau, da muss ich in meinem Shop noch was ändern, weil das ja vorbei ist. Das muss ich ja heute oder morgen machen, weil die Technikleute meistens am Wochenende nicht so crazy da sind, also nur für Notfälle. Dann muss ich noch einkaufen, da muss ich noch die Wäsche kurz zu Ende machen. Also ich habe die vor 2 Tagen aufgehangen und so weiter, muss ich noch alles wegpacken. Dann muss ich noch einmal saugen, dann muss ich mein Buch natürlich noch heute lesen. Genau. Da muss ich mich um die Marktsachen kümmern. Dann, war es das, glaube ich, erstmal. Gestern habe ich auch unglaublich viel gemacht. Mann, oh Mann. Aber es läuft ja alles im Hintergrund, ne? Man weiß das ja meistens nicht so. Und ja, dadurch wirkt das halt immer so laschi und nicht so viel. Wobei manche wissen das irgendwie zu schätzen und sagen, ja, crazy dafür, dass es halt für sie sozusagen keine Arbeit ist. Stecken sie super viel Energie rein, machen super viele und so weiter. Also, ja. Gut. Mir ist warm, Leute. Ich habe gerade Bilder gemacht in so einem Anzug. Mir ist gerade warm einfach. Aber wir widmen uns mal dem Kalender. Den habe ich nämlich gerade eben rausgesucht. 17.18. ist das Wort TOF. In Klammern gut, vor allem in Bezug auf Kleidung. Habe ich noch nie gehört, glaube ich. TOF. Ich glaube nicht. Wir lesen. In den 1970er Jahren, als die Hosen noch Schlag und die Musik noch Rock hatte, da gab man seiner Bewunderung für neue Lieder und schicke Klamotten mit einem knalligen Begriff TOF Ausdruck. Mhm. Oder TOF? Nee, TOF. Ist ja nicht doof, sondern mit Doppel-F. Deine Bluse ist echt TOF. Habe ich noch nie gehört. Aber manche werden das bestimmt von euch kennen. Unser Wort lässt uns an andere Modebegriffe aus der Jugendsprache denken, wie Töfte oder Dufte. Ja, Dufte kenne ich. Damit haben wir die richtigen Riecher. denn beide gehen auf das Wort Tov zurück, das über die Rotwelsche aus dem Jiddischen zu uns gekommen ist. Dort nannte man das, was schön, gut und hübsch ist, Tov, also T-O-V, vom Hebräischen Tov gut, Tov ist uns aus dem Hebräischen Glückwunsch, Mazel Tov. Ah, bevertraut, stimmt, Mazel Tov. Somit ist Tov ein Paradox im Wörterbuch, ist sowohl uralt und zeitlos als auch hip und vergessen. Und das ist, wie Claudia Janetzko und Mark Krones in einer germanischen Studie nachgewiesen haben, nicht ungewöhnlich. Denn die nächste Generation schnappt sich gerne Begriffe der Älteren und treibt damit ihren Schabernack. Was in den 1970ern Toff war, bezeichnet man 10 Jahre später als Oberaffengeil. Ach, oh Gott. Ja, echt in den 80ern? Naja. 20 Jahre später als ultra krass. Voll fett finden wir es heute. Naja, okay. Man merkt, es haben nicht die jüngsten Menschen geschrieben hier. Aber wieder mal sehr interessant. Gut. Heute eine interessante Folge. Ich glaube, leider wird sie nicht sehr lang. Denn, ja, was soll ich euch sagen? Es gibt halt nicht so viele Infos darüber. Ihr werdet es ja schon im Titel gelesen haben. Ich habe so ein bisschen durch die Weltgeschichte geklickt, habe recherchiert, habe geforscht. Aber es gibt nicht wirklich viele Berichte, Infos, Zeit, wie sagt man nochmal? Zeitreportagen? Nee, ich meine Zeitzeugen darüber. Beziehungsweise, ich glaube einfach, es wurde halt auch nicht so crazy ausgelebt. Und wenn hinter vorgehaltener Hand und viele wollen da gar nicht heute mehr drüber reden und so weiter. Deswegen, ja, ne, ich habe so einen Forumbeitrag auf jeden Fall gefunden von Joy Club. Da haben die so ein bisschen drüber gesprochen, wie es so in der DDR, also heute geht es um die DDR und den BDSM. Wie es in der DDR war, ich liebe es ja, Abkürzung, ich muss immer gucken, dass ich jetzt nichts verwechsel, wie es denn so war und ob manche darüber sprechen und durften, aber da wurde dann viel auf FKK hingewiesen und viele DDR-Bürger oder ehemalige DDR-Bürger, ups, stresst es ja, dass man immer die damit gleichsetzt mit FKK, aber es ist nun mal so, ne, also was muss ich mir letztens anhören? Die Wessis sind ja auch viel modebewusster, schon immer. So, habe ich gesagt, aha, also aufgestylter, besser gestylter und so. Habe ich gesagt, aha, ja, kein Plan. Erstmal gab es ja früher nicht so crazy viel Auswahl wie im Westen dann, ne, logischerweise. Aber heutzutage finde ich das jetzt nicht wirklich mehr so doll, beziehungsweise habe ich das jetzt nicht mehr so im Fokus. Und deswegen, ja, muss man immer so ein bisschen gucken. Naja. Ich habe auf jeden Fall einige Foren durchgeguckt und immer wieder bin ich auf einen Artikel gestoßen. Und da mir das natürlich nicht gereicht hat, habe ich ein bisschen geforscht und dann fiel mir Gott sei Dank noch eine Person ein, die ja BDSMler ist und mir gesagt hat zumindest, dass sie schon immer BDSM ausgelebt hat. Immer ist ja auch natürlich auch ein interessanter Beitrag. Aber ich habe die Person angeschrieben und ihr kurz 5 Fragen so gestellt, die mich so interessiert haben. Ich habe da jetzt keine große Sache daraus gemacht, weil ich auch gemerkt habe, die Person will jetzt nicht crazy viel darüber erzählen oder schreiben oder ähnliches. Deswegen waren es einfach nur 5 Fragen. Und die kann ich euch gleich mal vorlesen. Ich dachte, die mache ich zum Abschluss, weil ich wollte erst mal mit euch diesen Artikel mir angucken beziehungsweise durchlesen. Achso, ich muss das mal hier wegmachen, weil der hat so viel Werbung, die blöde Seite. Die tolle Seite, weil die hat mir ja diesen Artikel gegeben. So, und ich dachte, wir lesen den mal zusammen durch und finden mal ein wenig Verständnis für diese Zeit. Also ich kam da drauf, weil mir ein Sklave Feedback zur letzten Folge geschrieben hat und dann immer gesagt hat, ja, das erinnert mich alte Generation so ein bisschen an die DDR-Zeit und so. Und dadurch kam ich dann drauf, dass ich gesagt habe, ach ja, ich habe da eigentlich auch noch gar nicht drüber gesprochen, wie das ist in der DDR-Zeit. Ich kann halt überhaupt nichts dazu sagen. Meine Eltern können auch 10-mal weniger dazu sagen, beziehungsweise meine Mutter würde ich sowieso nicht fragen. Aber ja, deswegen widmen wir uns jetzt diesem Artikel. BDSM in der DDR, gelebter Fetisch im Sozialismus. Das ist von Eronit, heißt es, glaube ich, von Mario Meyer. Schon ein paar Jahre her, der Artikel. Also, falls ihn mal jemand suchen will, einfach einfach eigentlich BDSM in der DDR und schon kommt er als erstes. Also, weil das, glaube ich, das meistgefundenste einfach auch so ein bisschen recherchierte und so weiter. Der schwierige Weg des Fetischismus und des BDSM, da fehlt ein S, BDSMs in der DDR. Sex soll laut der Regierung in den 1990er untergegangenen Deutschen Demokratischen Republik, DDR, frei gewesen sein. In einigen Punkten galt die DDR sogar als weitaus freizügiger als der Westen. Aber war das gelebte Fetischismus, war, was war der gelebte Fetischismus? Das ist so klein, mein Gott, Moment, ich muss mal größer machen. Wie kriege ich das hier größer? Okay, jetzt habe ich es. Aber war der gelebte Fetischismus in der DDR zumindest geduldet und wie stand es um BDSM in der DDR? Diese Fragen lassen sich nicht so eindeutig mit einem Ja oder einem Nein beantworten, denn während die Sexualität zwischen Männern und Frauen als erwünscht galt, gab es doch bei einigen Sparten der Sexualität zumindest Einschränkungen. Randgruppen auch in der DDR. Zwar wurde der sogenannte Schwulenparagraf, das Gesetz, Paragraf 175, welches Homosexualität unter Strafe stellte, bereits 1968 annulliert. Allerdings wurde deswegen Schwule von der Staatspolizei durchaus observiert und die Gründe von schwulen Gruppierungen galt als nicht wünschenswert. Lesben dagegen wurden nicht ernst genommen. Andere Spielarten wie BDSM in der DDR hatten nur im Untergrund ihre Ruhe. Sie wurden zwar offiziell nicht verfolgt und waren geächtet, jedoch waren diese Spielarten der Sexualität auch nicht erwünscht. Ja, soweit weiß ich das nämlich auch. Der Fetischismus in der DDR wurde ebenfalls bestenfalls gelitten und was? Der Fetischismus wurde gelitten. Naja, und hatte durchaus durch die Einschränkung zu leiden. Ui. So hatten unter anderem Lederfetischisten kein leichtes Leben, denn Leder war Mangelware und daher besonders schwer zu bekommen. Aber jedoch auch die Sadomaso-Szene in der im Arbeiter- und Bauernstaat hatten ihren eigenen Schwierigkeiten mit dem rigorosen System, deren Anführer praktisch alles kontrollieren wollten. Zudem wurde die SM-Szene in den sozialistischen Staat als dekadent eingestuft, was sie als unerwünscht brandmarkte und daher stand der BDSM in der DDR genau wie der sexuelle Fetischismus unter staatlicher Beobachtung. BDSM in der DDR nur im Untergrund. Obwohl die DDR sich gern als sexuell großzügig präsentierte, hatten Menschen, die sich außerhalb der erwünschten Norm benahmen, weniger zu lachen. Es gab keine offiziellen Clubs, in denen die Anhänger von BDSM in der DDR ihre Neigung ausleben konnten. So etwas ging bestenfalls im Geheimen und sich nur in Privaträumen. Es gab auch kein Sexspielzeug zu kaufen, was von den Anhängern von BDSM in der DDR einiges an Bastelgeschick und Einfallsreichtum abverlangte, indem sie ihr Spielzeug und das Zubehör selbst herstellten oder improvisieren mussten. Naja, so ein Dildo-Drechseln ist, glaube ich, jetzt nicht die krass größte Kunst, oder? Also, ich glaube, das hat dann wohl jeder so hinbekommen. Der Staatsschutz beobachtete zudem alle Aktivitäten von SM-Anhängern. Dies geht aus den vielen Akten hervor, die über Menschen mit Neigung von Sadomaso oder Bondage angelegt wurden. Veröffentlichungen aus dem Kreis von ostdeutschen Fetischisten wie Club Caprice wurden juristisch belangt und immer wieder vor Gericht gestellt. In den Büchern über Sexualität für Jugendliche wurden BDSM in der DDR als verweichlicht und als Vorstufe von Lustmord bewertet. Gott. Die Verunglimpfung in den offiziellen Aufklärungswerken zeigt den Stellenwert für die Regierung. So wurde alles dafür getan, um die Szene für BDSM in der DDR zu verhindern. In der Regel wurde es totgeschwiegen und wo es auch auftaucht, bekamen die Anhänger des Sadomasochismus in der DDR Repressalien zu spüren. Sie wurden von den staatlichen Seite behindert und ausgegrenzt, wo immer sie konnten, um diese sexuell abartige Ausschweifung zu unterdrücken. Sexuell abartige Ausschweifung ist in Anführungsstrichen zitiert. Fetischismus in der DDR wurde totgeschwiegen. Ähnlich wie in der Ups, guck, ich sage ja, ich verwechsel die beiden Sachen. Ähnlich wie im BDSM In der DDR hatten es auch die Fetischisten schwer und wurden vom Staat argwöhnisch beobachtet. Je nach Art des Fetisch war der Fetischismus in der Zweiten Deutschen Republik entweder schwierig oder überaus kostspielig. So hatte zum Beispiel Männer mit einem Fetisch für Feinstrumpfhosen zum einen unter dem Mangel zu leiden, wie auch unter den hohen Preisen. Entschuldigung, oh Gott. Wie auch unter den hohen Preisen. Eine einfache Feinstrumpfhose kostete damals um die 20 Mark. Boah, was ein kleines Vermögen darstellte. Aber auch Fetische für High Heels oder dergleichen waren schwer zu befriedigen und mussten entweder selbst hergestellt oder auch unterwegs im Westen organisiert werden. Der Fetischismus in der DDR wurde allenfalls im privaten ausgelebt. In der Szene für den gelebten Fetischismus in der DDR gab es keine Form der öffentlichen Organisation. Geschweige denn Möglichkeiten für Menschen mit ähnlichen Neigungen, sich in separaten Räumlichkeiten zu treffen. Wie auch beim BDSM in der DDR hatten auch der Fetischismus mit den Einschränkungen zu kämpfen. Gerade der Fetischismus in der DDR ist auf seinen Ideenreichtum angewiesen. So wie auch alles andere in der DDR, ne? Also auch Hausbau, Renovieren, also Essenssachen, also wie sagt man, Gerichte, also, ne? Besonders um die passenden Knebe und die Outfits im Lack, Leder und Gummi nach eigenen Vorstellungen zu erschaffen. Sich in der Öffentlichkeit mit ihren Neigungen zu präsentieren, ist jedoch für den Fetischisten kaum möglich gewesen und wurde von der staatlichen Seite so gut wie möglich unterbunden, wie auch die Anhänger von BDSM. Aber ihr wisst, ich liebe BDSM, also ne, ich liebe alles daran und so weiter. Aber an sich finde ich es trotzdem besser, dass man auf der Straße, ich rede jetzt nur von so Halbnacken mit so Bondage-Sachen oder mit einem Hündchen spazieren gehen, ist es doch trotzdem lieber besser fürs gemeinschaftliche Wohl, für die Kinder oder die Schwächeren, das nicht mitten auf der Straße in der Innenstadt zu sehen, als dass man es immer zusehen würde, oder? Also ich denke halt so, ich weiß, ich finde es auch geil, sich auszuleben und so weiter, aber irgendwo müssen manche Sachen halt einfach auch moralische Grenzen haben, so, ne? Und das ist halt so, das sage ich als Domina und das sage ich als jemand, der das trotzdem liebt, ne? Also wie auch die Anhänger von BDSM in der DDR immer wieder mit vielen Ablehnungen und den entsprechenden Repressalien zu kämpfen hatten, so hatten Fetischisten gegen eine Art von Verleugner zu kämpfen. Immerhin wurden sie vom staatlichen Seite als dekadent eingestuft. Dies wurde den Fetischisten in der DDR auf die Dies brachte den Fetischisten in der DDR auf die schwarze Liste, was eine zunehmende Abgrenzung aus der Gesellschaft bedeutete. Ich muss mal irgendwas unter meinen Laptop legen. Meine Beine schwitzen immer zu. BDSM in der DDR und die Bundesrepublik. Öffentlichkeitstauglich? Fragezeichen. Ob Dom oder Sub oder auch Domina, die Bürger der Arbeiter- und Bauernstaates waren eingeschränkt im Ausleben ihrer Subkulturen. Das Internet gab es noch nicht. Gleichgesinnte konnten aber auch nicht offen über zum Beispiel Zeitungsinserate gefunden werden. BDSM in der DDR war mitunter schwierig zu organisieren. Mund-zu-Mund-Propaganda, Hörensagen, heimliche Verabredungen waren die Mittel zum Zweck. Wer aber wollte, konnte auch diese Hürde meistern. Und es gab auch im zweiten deutschen Staat eine, wenn auch kleine, Szene. Wie wir aber alle wissen, in der DDR mittlerweile Geschichte und die Gesellschaft tastet sich, wenn auch langsam, an das Thema Fetisch und BDSM heran. So richtig salonfähig sind die Themen Sadomasochismus, Bondage, Fetisch und Kink allerdings auch heute noch nicht. Wie in der Lesben- und Schwulenbewegung gibt es aber auch hier Vorreiter dieser Kernpunkte der Fetischisten in der Öffentlichkeit zu tragen. Okay. Damit vielleicht eines Tages jedwede sexuelle Neigung akzeptiert wird. Wir müssen dazu wissen, der Artikel ist ein paar Jährchen alt, ne? Es hat sich dann doch schon ein bisschen was getan, finde ich. So ein bisschen. So. Und, also wie gesagt, ich kann überhaupt nichts drüber berichten, aber das Einzige, was ich weiß, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Also so dieses, hey, lass uns doch treffen. Also ich kenne das, ich sag mal so, ich kenne nur sexuell offenere Menschen. Ich kenne jetzt keine BDSM- oder Fetischmenschen persönlich aus der DDR, aber die so ein bisschen sexuell offen waren, haben das halt immer so, ja, lass uns zu Hause treffen, lass uns doch ein bisschen Party machen und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Also draußen hat man wirklich das tunlichst vermieden, ich muss mal kurz gleich einen Schluck trinken, wirklich sich auszuleben, weil man eben wusste, ne, dann du hast entweder einen Stasi-Mitarbeiter im Haus, ne, einen Abschnittsbevollmächtigten, also irgendjemand guckt, der petzt dann, weil man will ja ein guter DDR-Bürger sein und, ne, also, und irgendwas steht dann in deiner Akte, dann observieren sie dich, oh, naja, hören sie dich noch ab, also willst ja nicht auffallen, willst ja nicht irgendwie ausgegrenzt werden und so weiter. Von daher hast du es dann lieber draußen nicht gemacht. Also das, wie gesagt, das höchste der Gefühle draußen war halt wirklich FKK. Aber das eben auch mit Einschränkung, dass man da jetzt nicht plötzlich irgendwo nackt Leute unbedingt Sex haben sehen musste oder ähnliches. Klar gab es das auch, aber ne, man hat schon geschaut. Ne? Also man wollte ja nicht auffallen. So, ich habe ein paar Fragen gestellt an jemanden, der das angeblich ausgelebt hat oder es versucht hat auszuleben. Tatsächlich habe ich die Antwort selbst noch nicht so wirklich gelesen, aber ich schaue da gleich mal rein und dann geht's los. Ich muss einen Schluck trinken. Gut, erste Frage, die ich gestellt habe. Wie war die allgemeine Einstellung zur Sexualität und speziell zu BDSM in der DDR-Gesellschaft? Antwort, was kann ich zu der Person erzählen, ohne zu viel zu verraten? Ein älterer Mensch? Ja, vielleicht erklärt sich das in den Antworten. Nun ja, in der DDR war die offizielle Einstellung zur Sexualität ziemlich nüchtern. Sexualität war natürlich keinerlei Tabuthema, aber es wurde darauf geachtet, dass es im Einklang mit den sozialistischen Werten stand. Alternative Praktiken wie im BDSM wurden als westliche Entartung abgetan. Auch der Bekanntheitsgrad war nicht sehr groß. Seine Neigung behielt man für sich, weil man nicht wirklich damit rechnen konnte, einen Gleichgesinnten zu finden. Viele Menschen haben sich einfach nicht getraut, offen über sexuelle Vorlieben zu sprechen, weil sie Angst vor sozialen Ächtung hatten. BDSM war also etwas, was man im Verborgenen ausgelebt hat, wenn überhaupt. Schöne Antwort, muss ich zugeben, ne? Habe ich gar nicht so erwartet. Bisschen ehrlich, bin ich gar nicht so krass erwartet. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, viele waren einfach still. Ich glaube, heute durch diese Offenheit, durch dieses Erleben im Internet und so weiter, hast du auch einen ganz anderen Horizont. Deswegen, ich fand es eben auch so mit dem Artikel mit, ja, Strumpfhosen, Lederfetisch und so weiter. Klar gab es das, will ich gar nicht abstreiten. Es gibt auch einen ganz bekannten Menschen auf einer Ostseeinsel, der so einen Lederfetisch hat. Ist ganz interessant. Den hätte ich mal fragen müssen, ob der da schon in der DDR gelebt hat. Naja, auf jeden Fall, genau. Und ich glaube auch, dass bei vielen trotzdem der Horizont auch gar nicht da war, dass man noch mit diesen alten Werten aufgewachsen ist und ja, man wirklich, glaube ich, andere Probleme in der Zeit hatte und andere Sorgen, als dass man da irgendwie sich ausleben konnte. Und wenn, hat man mal einen Klaps auf den Arsch gegeben, glaube ich, oder sich gewürgt oder whatever so, ne? Also ja, war schon, ich glaube, es war schon ein großer Horizont, wenn man überhaupt das wusste und über sich wusste und so weiter, ne? Ja. Zweite Frage, wie und wo haben sich Menschen in der BDSM-Szene in der DDR getroffen? Gab es geheime Treffpunkte oder private Netzwerke? Antwort, das war eine große Herausforderung. Es gab keine Clubs oder dergleichen, wie man sie heute kennt. Also alles lief über Mundpropaganda und es gab geheime Netzwerke. Wenn man Glück hatte, traf man Gleichgesinnte in kleinen privaten Kreisen. Diese Treffen fanden oft in den Wohnungen von Bekannten statt. Manchmal auch in abgelegenen Orten wie Kleingärten, um unentdeckt zu bleiben. Es war alles sehr diskret und man musste vorsichtig sein, wenn man vertraute. Das Risiko, dass jemand einen verraten könnte, war durch Staatskontrolle immer präsent. Ja, das glaube ich. Hey, da hätte ich auch schon gar keinen Bock mehr, ne? Bin ich ehrlich. Stell mal vor, man muss sich ausleben und hat immer Angst, dass jemand einen verpetzt oder immer, dass doch jemand irgendwie vom anderen Bereich ist, wie auch immer man das betiteln soll, ja, oh, ich stelle mir jetzt so nervig vor, dass ich schon keinen Bock mehr hätte, also. Drittens, welche Herausforderungen oder Gefahren gab es für Menschen, die BDSM in der DDR praktizieren wollen? Antwort, und das meinte ich ja eben schon, die größte Herausforderung war die ständige Angst, entdeckt zu werden. BDSM wurde nicht nur als abweichendes westliches Verhalten betrachtet, sondern konnte auch als Gefahr für die sozialistische Moral angesehen werden. Es durfte nicht verbreitet werden und wurde sofort im Dunst erstickt. Wenn jemand entdeckt wurde, riskierte er, seinen Job zu verlieren, soziale Ächtung oder sogar rechtliche Konsequenzen. Es wurde ja immer alles protokolliert. Entweder die Kaderakte oder eben bei der Stasi direkt. Außerdem war es echt echt schwierig, an weitere Informationen oder Zuhörer zu kommen. Zubehör. Zuhörer. Weitere Informationen oder Zubehör. Man muss kreativ werden und improvisieren oder versuchen, entweder Literatur heimlich aus dem Westen zu beschaffen. Man musste kreativ werden oder improvisieren. Ja, aber welche Strafe es jetzt direkt gibt, weiß wahrscheinlich wirklich keiner, sondern man hat sich einfach lieber dran gehalten, bevor man wirklich krasse, also stell mal vor, man kommt wegen BDSM in den Knast. Also nicht, weil man crazy, wie letztes Mal, weil man super crazy ist und jemand killt, sondern an sich, weil man es auslebt. Für mich ist das so crazy. Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit aufgewachsen bin, also wirklich. Aber ich glaube, Literatur aus dem Westen wurde doch eigentlich beschnackt. Ach so, wenn es jemand mitgebracht hat, so, ne? Ach, ja, gut, oh Gott, oh, das ist aber auch super schwer. Viertens, hattest du das Gefühl, dass BDSM in der DDR anders wahrgenommen wurde als andere Formen alternativen Sexualität? Antwort, ja, BDSM wurde wahrscheinlich noch negativer wahrgenommen als andere Formen alternativer Sexualität, gerade weil es mit Schmerz- und Machtspielen zu tun hatte, was in der DDR-Gesellschaft nicht gut ankam. Während Homosexualität auch stigmatisiert war, gab es zumindest eine gewisse öffentliche Diskussion darüber. BDSM dagegen wurde fast vollständig ignoriert und abgelehnt und diejenigen, die es praktizierten, waren völlig auf sich gestellt. Es gab keine Gemeinschaft, die einem Rückhalt gab. Und selbst wenn man in so einer geheimen geheimen Kleingartengruppe seine Lust lebte, so war man sich stets darüber bewusst, dass man auch nicht allen Teilnehmern trauen konnte. Gar kein Bock, ne? Da wäre jede Kerze aus, wollte ich gerade sagen. Also ich hätte keinen Bock mehr einfach. Wozu? Wozu soll ich mich dann noch ausleben? Das macht doch keinen Spaß. Okay, fünfte, letzte Frage. Gab es in der DDR Strafen fürs Ausleben von BDSM? In Klammern ebenso das Besitzen von Literatur darüber. Es gab keine gezielten Gesetze gegen BDSM, aber es bedeutet nicht, dass man sicher war. Gott, sicher war. Man konnte leicht wegen, in Anführungsstrichen, asozialem Verhalten oder Anführungsstrichen Verstoß gegen das sozialistische Moral bestraft werden, wenn man erwischt wurde. Der Besitz von westlicher Literatur, besonders wenn es um so etwas wie BDSM ging, war ein ernstes Risiko. Wenn man solche Bücher besaß, konnte das alles als Beweis für ideologische Abweichung herangezogen werden. Mensch, was schwere Konsequenzen haben konnten, von Überwachung bis hin zu Gefängnis. Man musste also sehr vorsichtig sein. Ja, unten steht da noch so, danke, dass ich das beantworten durfte. Ja, schade, er hat nichts zu seiner Person gesagt, es ist einfach ein älterer Herr. Ich kann nicht wirklich was über ihn sagen. Wir hatten nur grob Kontakt, jetzt aber auch schon super lange her. Und da habe ich mich einfach nur daran erinnert, nette Person. Und man schreibt ab und an mal, aber man hat jetzt keinen crazy Kontakt. Ja, so viel dazu, ne? Also ist halt nicht schwer einzuordnen, wo das Ganze eben hinlief. Also man konnte es einfach nicht ausleben, beziehungsweise wenn man jemanden kannte, der jemanden kannte und man hat sich dann, kannst du ja trotzdem, heute ist es so, wisst ihr, man sagt, ja, ich kenne da jemanden, der mag das auch, ach cool, man trifft sich, beschnuppert sich, man guckt, aber damals, stell mal vor, wo hättest du dich denn treffen sollen, in einem Restaurant, wo die alle dir den Platz zugewiesen haben und dich wirklich beobachtet haben und genau gehört haben, wer was redet, und dann soll man darüber sprechen und wo will man sich dann treffen und wo ist dann wirklich safe und wer, also ich stell mir schon vor, ne? Stell dir mal Plattenbau vor, ne? Da sind die Wände ja jetzt nicht so extrem dünn. Ich höre ja schon, gut, ich wohne Altbau, aber ich höre ja schon meine Nachbarn die ganze Zeit. Man hört vielleicht, nehmen wir mal einen Gürtel, man hört vielleicht einen Gürtelschlag, man hört vielleicht, aua, aha, ja, mach weiter und das ist doch schon, da kriegen doch Leute große Ohren und schon geht's los und man plappert, man redet über den, dann guckt der eine, aber dann, ne, dann ist der, man war doch so eine Gemeinschaft, ne, in so einem Haus, dann reden alle übereinander und dann fragt man den einen und, oh, Leute, will man das wirklich, muss das wirklich dann so sein und so. It is what it is, aber es ist fraglich. Wisst ihr? Es ist so traurig eigentlich. Und stell dir mal vor, ihr habt das vorher doch irgendwie so, sag mal, ihr wart Fetischist und dann wart ihr plötzlich in der DDR und dann hattet ihr noch eure Sachen, aber dann war es auch vorbei damit, mit diesen Sachen. Da musstest du damit klarkommen. Und wenn ich überlege, was ich heute für ein, ich selber auch ein Konsummensch bin und Menschen kenne, die wirklich konsumieren, konsumieren, sei es Videos, sei es aber auch Bekleidung und was auch immer, ne? Und damals gab es halt auch noch keine Handys, da kannst du dir nicht mal irgendwie so eine coole Tonsache anhören, die deinen Fetisch irgendwie triggert oder ja, so annimmt, ne? Das ist schon traurig, also sehr traurig, finde ich. Also ich würde nicht gerne jetzt da, also BDSM-technisch gesehen würde ich auf jeden Fall 0% gerne in der DDR leben wollen, gelebt haben und so weiter. Ne? Ich bin schon froh, dass ich jetzt in der jetzigen Zeit lebe und auch hier, wo es halt auch nicht geächtet wird. Es gibt natürlich immer noch Länder, wo es nicht so super angesehen wird und ne, oder wo es trotzdem sogar noch Strafen geben würde und ähnliches. Also von daher gerade, ich glaube, es gibt immer noch einen sehr, sehr großen Unterschied auch im Mann-Frau-Gefälle sozusagen. Aber wenn ich jetzt überlebe, als Frau in manchen Ländern das auszuleben, ist dann nochmal dreimal schwieriger, ne? Also von daher, ja. Gut, das war diese Woche eine kleine, kurze, knackige, schmackhafte Folge. Oh, ich habe meinen einen Arm auf das Mikrofon jetzt gelegt. Jetzt habe ich da einen Riesenabdruck. Aber irgendwie sieht er cool aus. Ja, ich mach weiter. Es ist schwitzig, aber immerhin ist die große Hitze vorbei, angeblich fürs ganze Jahr. Ich drücke wirklich Daumen. Ich bewundere jedes Laubblatt, was schon da ist und denke immer, oh, das ist Zeichen für den Herbst. Endlich ist es soweit. Ja, wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, habt eine gute Zeit, schwitzt nicht zu sehr und wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.